Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass sich das Volk, nachdem es das Bußgebet gesprochen hat, gesagt hat, wir wollen uns dem Gesetz Gottes verpflichten. Das war erstmal gewissermaßen dort die Vorrede. Nämlich, wer von den Fürsten des Volkes es machen will und dann im Anschluss tatsächlich noch, dass auch das übrige Volk sich den Mächtigen des Volkes anschließen will. Aber eben zuerst die Leute, die tatsächlich Verantwortung tragen und dann die anderen. Es ist tatsächlich bei manchen Sachen so, die Bewegungen sind manchmal von oben und manchmal von unten. Ich erinnere mich noch im Studium, wir sind nach dem ersten Semester irgendwo hingefahren. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Also Freizeitheim, dort waren wir dann alle, die das erste und zweite Semester abgeschlossen hatten, waren dort und haben dann vor dort eine Wanderung gemacht und sind gekommen zu einer Kirche. Und diese Kirche, die war von dem Land, von dem Fürsten, der dort in der Gegend war, gesponsert worden. Es waren ganz viele Statuen da drin. Und das Interessante war, die Leute in dem Dorf haben immer noch gesagt, das ist die Kirche von denen. Und da sind sie dann auch nicht unbedingt reingegangen. War denen nicht so wichtig. Auf der anderen Seite des Hügels, da war die Kirche von den Leuten selber gebaut worden. Da war es ihnen wichtig. Hier ist es von oben und von unten. Das ist eigentlich das Beste dabei. Weil wenn eben nur die Leute von oben machen, dann wirkt es oft aufgedrückt. Wenn die Leute es von unten machen, der wer weiß, ob die Leute, die oben sitzen, das mitmachen. Hier sind es beide. Und jetzt geht es darum, was sich das Volk alles hinter die Ohren schreiben will, beziehungsweise aufs Herz schreiben will. Fängt an in Vers 31. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Eine ganz wichtige Sache. Mischehen sind im Alten Testament nicht rassistisch geprägt. Also hat nichts damit zu tun, dass Gott sa nicht sagen wollte, sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch vermischt miteinander, sondern es geht vielmehr darum, dass die Ehefrauen oder auch die Männer ihre eigene Religion mit reinbringen würden. Und das will Gott nicht. Das Interessante ist, wenn ein Gläubiger mit einem Nichtgläubigen zusammenkommt, dann wird ganz oft der Gläubige darunter leiden. Weil der Nichtgläubige seinen eigenen Glauben mit reinbringt und aus irgendeinem Grund setzt sich der meistens eher durch, weil der andere einen Kompromiss machen möchte. Oder es geht ganz in die Brüche oder was auch immer. Da gehe ich schon tatsächlich jetzt darauf ein, was das für uns als Christen bedeutet. Paulus sagt, seid nicht ungleichen Joches mit Ungläubigen. Ein Joch bedeutet, man geht zusammen einen Weg. Und ganz besonders wichtig ist das auch bei der Ehe. Also, man kann natürlich schon sagen, irgendwie beim Arbeiten, ja, ist vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt, wenn man dann Leute um sich herum hat, die das gleiche an Glauben teilen. Aber eben vor allem das Joch spricht in dem Fall von der Ehe, dass man sich nicht auf das ein oder andere einlässt. Einfach bloß, weil man dann eben endlich verheiratet ist, sondern dass man sagt, nein, da bleibe ich beim Glauben dran. Da bleibe ich auch daran, dass Gott mir einen gläubigen Ehepartner schenkt. Wie ist das, wenn bei einem Ehepaar einer zum Glauben kommt und dann und der andere nicht? Dann sagt Paulus, nee, ihr sollt euch nicht scheiden lassen oder ihr braucht euch nicht scheiden lassen. Das einzige Mögliche ist tatsächlich, wenn sich der ungläubige Ehepartner denn nun scheiden lassen möchte, dann soll er ruhig, dann wird er nicht aufgehalten. Aber ansonsten ist der Ehepartner geheiligt. Also nicht gerettet, aber geheiligt. Er ist zur Seite gestellt. Und die Kinder auch. Und wer weiß, ob Gott das dann nicht auch nutzt. Allerdings, also gerade diejenigen, die einen ungläubigen Ehepartner haben, wissen, wie schwierig das ist. Es gibt tatsächlich Beispiele, dass Gott sowas auch herstellen kann. Sogar wenn es vorher ist. Ich habe gute Bekannte. Er war schon die ganze Zeit am Glauben, sie nicht. Sind zusammengekommen und er hat mir dann erzählt, er hat so drunter gelitten und hat mehrfach auch zu Gott gesagt, ich will da raus. Und Gott hat zu ihm gesagt, nee, ich habe was vor. Und sie hat auch zu ihm gesagt, ich weiß, wie lieb dir dieser Jesus ist. Wenn es nicht passt, dann geh halt einfach. Also da war quasi schon noch vorehelich die ganze 1. Korinther 7 Geschichte dran, dass halt der Partner gehen durfte, aber genau, waren ja noch nicht verheiratet. Und dann, tatsächlich, nachdem sie anderthalb Jahre zusammen waren, hat sie sich bekehrt. Und dann hat es noch mal ein bisschen gebraucht und sie haben geheiratet. Aber dann war super. Also, war zwar wahnsinnig anstrengend für ihn, die erste Zeit, aber dann war es auf einmal gut. Da hat Gott aber eben auch ganz klar gesagt, ich habe was vor, ich mache das. Viele Leute sagen, nee, ich will das einfach so versuchen und dann wird's nichts. Gott hat das seinem Volk übrigens gesagt, noch bevor sie ins verheißene Land sind. Eigentlich sogar direkt, nachdem sie aus Ägypten raus sind. Und dann nochmal 40 Jahre später. Weil es eben so wichtig ist, dass da der Glaube reinbleibt. Nicht, dass irgendwie keine fremden Leute rein durften. Das ist doch tatsächlich passiert. Wir hatten das vor ein paar Wochen mit der Erinnerung an den Mann, der eine Tochter des Barschilei geheiratet hat, der von draußen kam, und auch tatsächlich die Tempelsklaven, die Sklaven Salomos oder auch so ein paar Frauen, die von draußen sozusagen reinkamen, ganz besonders Ruth und Rahab. Und Ruth und Rahab kamen aus ziemlich verwilderten Beziehungen. Also bei Rahab eben, weil sie eine Hure war und auch Kanaaniterin, das heißt mit all den Göttern. Und bei Ruth tatsächlich auch mit all den Göttern drumherum. Und man weiß jetzt nicht, was bei Ruth dann vorher war. Ich meine, die war verheiratet und dann verwitwet. Von dem her war das in Ordnung. Aber ja, denn die Moabiter hatten auch die kanaanitische Religion. Mit ein bisschen anderen Götternamen. Aber bei beiden war klar, sie haben die alten Götter verworfen und haben den Gott Israels gewählt. Dann war das in Ordnung. Dadurch sind sie hineingekommen. Und bei den Gibeonitern, die dann die Tempelsklaven wurden, und auch bei den Sklaven Salomos, die sind auch hineingekommen in den Tempeldienst. Allerdings sind eben auch gerade bei Salomo die Frauen ihm zum Verhängnis geworden. Dazu kommen wir später auch nochmal in diesem Buch. Aber eben, als Salomo älter wurde, haben ihn seine fremden Frauen dazu bewegt, dass er doch auch ihre Götter anbete. Und damit ist er nicht mehr dem Gott komplett gefolgt wie David mit ungeteiltem Herzen. Und dafür wurde das Reich dann geteilt. So, das war sie 31, jetzt kommt 32. Und wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Der Sabbat, ganz wichtig. Das ist den Israeliten sogar gegeben worden, bevor sie die 10 Gebote bekommen haben. Hunderte von Jahren haben sie immer und immer und immer gearbeitet, Tag für Tag. Und dann hat Gott ihnen, als sie das Manna bekommen haben, gesagt, ihr sammelt 6 Tage. Jeden Tag so viel, wie ihr braucht, nicht mehr. Nur am sechsten Tag, da sammelt ihr doppelt so viel und das wird euch dann auch nicht schlecht. Weil er gesagt hat, mein Volk kriegt einen Ruhetag. Und später dann in den 10 Geboten, einmal begründet es Gott mit der Schöpfung, einmal begründet er es tatsächlich mit Ägypten. Wie gut das Volk das allerdings eingehalten hat, das ist die Frage. Weil, wenn alle Völker um einen herum das nicht machen, dann wird man schon ein bisschen skeptisch. Ja? Krieg ich dann noch genug? Und wenn ich noch einen Tag mehr arbeite, dann kommt da schon noch mehr bei raus für mich. So vom Äußeren her, ja, aber tatsächlich nicht nach innen. Gott ehrt es, wenn wir den Sabbattag ehren. Ein ganz tolles Beispiel ist aus dem Film, wie heißt der jetzt? Chariots of Fire heißt er auf Englisch. Ist gerade jemand? Auf alle Fälle, schottischer Läufer, fällt mir bestimmt hinterher ein. Schottischer Läufer ist gläubiger Christ und er ist durch seine Prägung wirklich so, dass am Sonntag nichts darf. Also auch nicht als Ausnahme. Darüber können wir auch noch ganz viel diskutieren. Und dann ist er bei den Olympischen Spielen und läuft und er kriegt einen Lauf am Sonntag und sagt, das kann ich nicht. Und dann wird ihm irgendwann als Kompromiss angeboten, okay, du kannst einen längeren Lauf machen. Ich glaube, er war 100 Meter Läufer und er hat einen 200 Meter Lauf gekriegt. Und hat daraufhin dann gesagt, ja, aber ich mach, weil ich nehme nicht den Sonntag. Und das Coole ist, zumindest im Film, ich glaube, das ist aber auch vom Echten her, hat er dann einen Vers aus 1. Samuel gekriegt. Ich ehre die mich ehren. Und dann wusste er, okay, Gott ist auf meiner Seite und tatsächlich hat er gewonnen. Gibt noch ein anderes Beispiel aus Amerika, von den Indianern oder Ureinwohnern oder wie immer man das politisch korrekt heute nennen möchte. Ändert sich bestimmt auch wieder ein paar Jahren. Es gab ein paar Stämme, die sind immer mit den Bärenfellen runter zum Meer gefahren, mit ihren Kanus und haben die Bärenfelle dort verkauft. Nee, Moment, sie sind stromaufwärts gefahren und dann wieder runter. Auf alle Fälle, die einen, genau, sie sind nämlich hoch, haben die Bärenfälle gekauft und sind wieder zurück. So, ein Stamm waren Christen, der andere nicht. Und es ging denen schon immer wieder darum, dass sie möglichst gut ankommen, dass sie möglichst, wer als erstes hinkommt, hat halt das Beste bekommen und das meiste. Und der andere blieb leer aus. Und dann sind die Christen schon weiter vorne gewesen. Und haben dann gemerkt, okay, heute ist Sonntag. Was machen wir jetzt? Und haben sich gesagt, nein, wir wollen das ehren, dass Gott uns diesen Tag gegeben hat. Und haben gesagt, wir bleiben dran. Und dann sind die anderen Indianer an ihnen vorbei. Und sie haben gesagt, das macht nichts, wir machen trotzdem. Und sind weiter, am Montag, und haben dann aber tatsächlich die anderen überholt und haben festgestellt, wir haben durch diesen einen Tag Ruhe, mehr Kraft, weil wir uns auf Gott verlassen haben. Und sie sind vor den anderen angekommen und auch weit vor denen wieder zurückgekommen. Dadurch hat es funktioniert. Und noch eins, bei den Indianern war es ja so und auch bei dem Schotten, Sonntag, nicht Sabbat. Ja, wir Christen brauchen den Sabbat nicht unbedingt, denn der Sabbat ist ein Schatten von dem, was wir heute haben. Paulus sagt ganz klar in Kolosser 2, dass es ein Schatten ist. Und ein Schatten ist nur ganz grober Umriss von dem, was man eigentlich hat. Wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau auf den Boden fällt und den Schatten küsst, irgendwie ist es schon eine Ehrerbietung dem Mann gegenüber, aber der Mann sagt sich, hallo, Schatz, ich bin hier oben. Und darum, wir brauchen theoretisch gar nicht einen Ruhetag, weil wir in Jesus einen ganzen Sabbat haben. Aber es empfiehlt sich doch. Und die Christen haben dann unter Konstantin gesagt, wir nehmen nicht mehr den Sabbat, sondern wir nehmen den Sonntag, weil am Sonntag der Tag der Auferstehung ist. Wir arbeiten nicht mehr zur Ruhe hin, wie es Israel tut, sondern wir arbeiten von der Ruhe her. Also das hat nichts mit irgendwelchen heidnischen Sachen zu tun, sondern tatsächlich eine christliche Begründung. Wir kommen aus der Ruhe Jesu. Wir fangen mit der Ruhe an und wir enden nicht mit der Ruhe. Natürlich wissen wir, wir gehen einmal auf die himmlische Ruhe zu. Aber das ist doch was ganz anderes. So. Und das ist hier eben auch nochmal mit dem Sabbat ganz wichtig. Es ist einer der Gründe, warum tatsächlich Israel auch mit in die Verbannung musste, weil sie sich überhaupt nicht darum geschert haben, dass Gott ihnen diesen freien Tag gegeben hat. Gott muss sein Volk immer wieder daran erinnern und auch uns, dass wir uns Ruhe gönnen. Dass wir den Tag frei nehmen, dass wir den Sonntag heiligen. Und das Heiligen ist tatsächlich dann auch dadurch, dass wir gemeinsam unter das Wort kommen. So. Könnt bestimmt noch mehr sagen, aber ich lasse es. Zweiter Teil des Verses. Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebenten Jahr und auf Schuldforderungen aller Art verzichten. Das ist das Erlassjahr, also erstmal das siebente Jahr. Jedes siebte Jahr, das Erlassjahr, in dem Gott sagt, da gibt es keine Schulden. Da wird alles zunichte gemacht. Da kommen also wer sich als Sklave verkauft hat, kommt nach sieben Jahren frei, das heißt, da geht es rüber hinaus. Aber jedes siebte Jahr wird auf Schulden verzichtet. Oder wird auf Schulden eintreiben verzichtet. Da sagt Gott zum einen, lasst den Leuten eine Chance, dass die sich auch wieder eine Existenz aufbauen können. Wenigstens ein Jahr und dann dürft ihr wieder ganz normal die Zinsen nehmen. Mit Zinsen ist gar nicht. Zinsen ist bei den Juden nicht. Die müssen, also zinsloses Darlehen. Aber ein Jahr lang nicht. Von der anderen Seite her, dass Gott sagt, vertraust du mir, dass du nicht von dem anderen Geld eintreibst und dass ich dir trotzdem genug gebe. Weil Schulden eintreiben, das ist ja mein Geld. Und dann sagt Gott, vertraust du mir darauf und vertraust du mir damit, dass du das Geld zurückbekommst, dass du trotzdem überlebst. Denn beim Geld ist es ganz oft so, dass wir denken, nee, da vertraue ich Gott nicht. Es gibt einen wunderschönen Cartoon mit einer Taufe, Erwachsenentaufe, und der Pastor, Pfarrer, Prediger steht mit dem Täufling beide hüfttief im Wasser. Und Geistlicher sagt, und nun soll alles, was unter Wasser ist, dem Herrn gehören. Und das nächste Bild zeigt die Hand mit der Geldbörse raus aus dem Wasser. Gott darf mir nicht in meine Finanzen hineinreden. Warum eigentlich nicht? Weil ich denke, dass ich es besser weiß. Das ist wieder das, was wir beim Bußgebet hatten, stolz sein. Und demütig sein, Buße tun, dagegenüber heißt, anzuerkennen, Gott, du hast recht. Und ich vertraue dir. Jetzt kommt Vers 33. Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den dritten Teil eines Silberstücks zum Dienst im Hause unseres Gottes zu geben. Das ist Tempelsteuer, die hat Gott eingeführt. Also einmal etwas, da, also zur Aussöhnung des Volkes in 2. Mose 31 und dann tatsächlich auch später noch, also was jetzt hier mit aufgegriffen wird, und das findet sich dann wieder bei Jesus, wo dann Petrus gefragt wird, sag mal, zahlt euer Meister eigentlich Tempelsteuer? Und Petrus sagt ganz großkotzig ja, kommt nach Hause und Jesus sagt zu ihm, du sag mal, von wem treibt der König es ein? Von seinen Kindern oder von den Knechten? Und Petrus sagt ja von den Knechten. Gut, wunderbar. Also sind die Kinder frei, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehst du jetzt raus mit deiner Angel, wirfst sie aus und der erste Fisch, den du fängst, der hat ein Goldstück im Mund und damit bezahlst du für uns, für dich und mich. Also auch da ist nochmal, wir geben Gott etwas ab. Und zwar für den Dienst im Hause unseres Gottes. Tempelsteuer. Also nicht dafür, dass der Tempel einfach reicher wird, sondern damit der Dienst dort auch gehen kann. Denn Priester und Leviten sind nicht unbedingt, die haben ja jeweils 5 Wochen im Jahr komplett verzichtet auf ihre Einkünfte vom Feld und brauchten dann was. Gab noch andere Sachen, die dann dort, also vom Tempel, da musste man Öl kaufen für die Lampen und alles mögliche andere auch. Die Tempel, die Priesterkleider und was sonst noch. So, jetzt wird es aufgezählt in Vers 34, nämlich für die Schaubrote. Genau. Ich lese einmal ganz. Für das tägliche Speisopfer, für das tägliche Brandopfer, für Opfer am Sabbat und Neumond, für die Festtage, für das Hochheilige, und für Sündopfer, womit für Israel Sühne geschafft wird, und für alle Arbeit im Hause des Herrn, im Hause unseres Gottes. So, Schaubrote sind die 12 Brote, die im Tempel schon drin auf dem einen Tisch stehen, in dem Vorraum, wo der siebenarmige Leuchter steht und der Räucheraltar, der schon eigentlich zum Allerheiligsten gehört. Und dann ist dort eben die, der Schaubrottisch, der auch nochmal symbolisiert, Gott selber trägt sein Volk. Jesus trägt sein Volk. Oder Gott, der sagt zu seinen Leuten in Jesaja 46, ich will euch tragen, bis ihr alt und grau werdet. Das sind die Schaubrote und von denen dürfen die Priester essen. So, dann das tägliche Speisopfer gibt 5 Opfer. Es gibt das Brandopfer, es gibt Speis- und Trankopfer, es gibt Dankopfer, es gibt Sündopfer und Schuldopfer. So, jetzt ist hier das Speisopfer. Speisopfer ist das beste Mehl, bestes Öl und bester Wein. Wird immer zu jedem Opfer dazugegeben. Und Öl und Mehl sind fürs Brotbacken da. Der Wein ist zum Trinken da. Und eben dann Brot und Wein, spricht vom Abendmahl. Bei jedem Opfer, bei jedem dieser blutigen Opfer, die dann noch dazu sind, eben die anderen 4, jedes dieser Opfer spricht ja auf eine gewisse Weise von Jesu Opfer. Also, wir haben das, dann kommt hier jetzt das nächste, das tägliche Brandopfer. Das Brandopfer spricht von der Ehrerbietung, die Jesus gegeben hat. Also, sonst einer gibt, das Brandopfer wird komplett verbrannt. Da bleibt nichts übrig. Das ist einfach, um Gott Ehre zu geben. Wenn ich Gott mich selber als Brandopfer darbiete, Römer 12, Vers 1 und 2, dann heißt das, mein ganzes Fleisch gilt nicht mehr. Meine fleischlichen Gelüste. Für die Ehe heißt das übrigens nicht, dass sich der Mann nicht mehr nach seiner Frau sehnen darf. Das ist was anderes. Aber eben, dass ich einfach meinem Fleisch nachgeben möchte und einmal mal auflassen und auf dem Sofa sitzen bleiben möchte und nicht in den Gottesdienst. Oder dass ich jetzt lieber meinen Nachbarn anschnauze, weil er schon wieder in meiner Einfahrt parkt, anstatt dass ich mich selber verleugne, dass ich mich selber eben verbrenne zu Gottes Ehre und ihn in Gottes Liebe behandle, selbst wenn er mich nicht ordentlich behandelt. Es bedeutet, dass Gott mir sagt, jetzt betest du für diesen Menschen da. Und ich tue es, obwohl ich mir selber sage, ich will gar nicht. All das ist mir drin. Dann, für die Opfer am Sabbat und Neumond. Sabbat und Neumond hatten bestimmte Opfer. Der Sabbat eben auch nochmal, der übrigens ganz krass, Jesus sagt, die Priester opfern im Tempel und brechen damit den Sabbat, aber halten das Gesetz Gottes. Das sagt er, weil die Leute den Sabbat dann doch auch ein bisschen sehr viel höher gestellt haben, als er sollte. Und der Sabbat hat eben bestimmte Opfer, um den Israeliten nochmal zu zeigen, das ist euer besonderer Tag. Und um ihnen auch noch zu zeigen, ihr solltet eigentlich in die Ruhe kommen. Tut ihr aber immer noch nicht. Die Ruhe kriegen wir, Hebräer 3 und 4, erst durch Jesus. Die richtige Ruhe. So, Neumonde. Am Neumond beginnt immer der neue Monat. Das heißt, immer zum Neuanfang gibt es Opfer. Also ist der Sabbat eigentlich auch zum Neuanfang, nämlich halt hinten raus, aber genau. Immer wieder ein neues Opfer, immer wieder, okay, ich brauche Gottes Gnade, ich brauche Jesu Opfer, immer wieder neu. Für jeden Neuanfang. Und da ist schön, dass man jede Woche neu anfangen kann, jeden neuen Monat. Jedes Jahr natürlich auch, aber genau. Gott gibt ständig Neuanfänge. Für das Hochheilige, das sind die Opfer, und zwar die besonderen Opfer, die die Priester noch bekommen, und auch der Zehnt und alles Mögliche, und das Sündopfer, womit für Israel Sühne geschafft wird. Das sind zum einen die Opfer, die allgemein fürs Volk geopfert werden. Und dann ganz besonders auch der Stier oder die Stiere und der Ziegenbock am Yom Kippur. Die mussten irgendwo herkommen. Da sollten die Priester nicht selber in die Tasche langen, sondern das ganze Volk soll mit dafür bezahlen. Und alle Arbeit im Hause unseres Gottes. Denn der Tempel musste ständig ausgebessert werden. Und es gab zum Teil Könige in Israel, in Juda, die es vernachlässigt haben. Aber gerade Hiskia und auch Josia, die haben sich besonders darum bemüht. Andere wieder gar nicht. So, Vers 35. Wir wollen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem Volk werfen, in welcher Reihenfolge unsere Sippen jedes Jahr das Brennholz für das Haus unseres Gottes zur bestimmten Zeit geben sollen, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrenne, wie im Gesetz geschrieben steht. Das Los, also es gab zwar nicht mehr die Lose Licht und Recht, aber man hat trotzdem gesagt, Gott bestimmt das Los. Sprüche 16 müsste das sein, den Vers habe ich leider nicht nachgeguckt vorher. Dass eben das Los fällt, wie Gott es will. Auch schon schön. Also Zufälle gibt es für den Christen, aber Gott lässt es zufallen. Und dann hier nochmal, sie bringen jeder selber das Holz mit. Holz spricht in der Bibel vom Kreuz. Also in gewisser Weise gucken sie hier, wer jedes Mal das Kreuz auf sich nimmt. Da wird es zwischen den Sippen hin und her gegeben. Für mich gilt jeden Tag, Lukas 9:23, jeden Tag nehme ich mein Kreuz wieder auf mich. Aber mein Kreuz auf mich nehmen, eben, dass ich mich selber hingebe als Brandopfer, bedeutet nun nicht mehr, dass ich hier Holz bringen muss, damit es dann auf dem Altar brennt, aber genau. Wird halt dort rumgereicht, dass jeder dran kommt. Vers 36, wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Haus des Herrn bringen. Erstlingsfrucht gab verschiedene Feste. Das eine Erstlingsfest ist am ersten Tag der Woche nach dem Sabbat, nach dem Passafest. Also, Passafest ist immer vom 14. auf den 15. Nisan oder Aviv. Und von dort kommt dann irgendwann ein Sabbat. Und der Tag danach, das ist der Tag der Erstlingsfrüchte, da hat man in Jerusalem ein extra Feld gehabt für die, es müsste Gerstenernte gewesen sein. Kriegt die beiden immer durcheinander, es soll Weizen oder Gerste. Ich sage jetzt Gerste und wenn es Weizen ist, dann ist es das beim anderen halt. Guckt hinterher selber nochmal nach. Findet man dadurch raus, wann Ruth nach Hause gekommen ist und wann sie geheiratet hat. So. Also, kleines Stück Land beim Tempel, das hat man abgeerntet und diese Erstlingsfrüchte hat man dem Tempel gegeben. Und auch Israel sollte immer die ersten Früchte ihrer Ernte an Gott geben. Denn das Erste und das Beste gehört Gott. Man hat gesagt, das Erste und das Beste ist eben das Beste und nicht einfach nur das Erstbeste. Und darum bekommt Gott das. Und das bekommt er, weil wir ihm vertrauen, dass er uns den Rest dafür umso besser versorgt. Das ist dann besonders eine Herausforderung, finde ich, wie wir das mit den Erstlingsfrüchten bei uns als Christen machen, weil ich finde, das sollte man auch. Und ich habe es tatsächlich bei meiner aktuellen Arbeit so gemacht, ich habe gesagt, okay, ich gebe tatsächlich meinen ersten Monatslohn. Habe ich schon gemerkt, es wird knapp und dann hat Gott gesagt, nee, okay, du gibst nur so und so viel Geld davon, aber das habe ich dann auch gemacht. Und tatsächlich, ich habe in dem Monat immer noch gut durchgekommen und danach auch. Und hier, also die Erstlinge des Landes. Das erste Erstlingsfest ist eben am ersten Tag nach dem Sabbat in Jesu Zeit. Nach seiner Auferstehung war halt der Passatag ein Donnerstag. Dann kam der Freitag, dann kam der Sabbat und dann kam der erste Tag, der Sonntag. Jesus hat am Donnerstag Passa gefeiert, am Freitag starb er, Tag 1, am Sabbat lag er im Grab, Tag 2, am Sonntag, Tag der Erstlingsfrucht, stand er auf von den Toten. Das könnt ihr dann unter anderem in 1. Korinther 15 mal nachlesen, was das alles bedeutet mit der Erstlingsfrucht und so weiter. Dann gab es noch eine Erstlingsfrucht, nämlich am Wochenfest Schavuot, Pfingsten. Die erste Ernte hat angefangen mit Jesus. Die zweite Ernte, dann halt, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, mit Weizen, aber vielleicht war es eben auch Gerste. Zweite Ernte war genau zu Pfingsten, am Pfingstsonntag auch wieder, als die Gemeinde angefangen hat. 120 zuerst, dann 3000 von da und von da hat die Ernte überall auf der Welt angefangen. Und das dritte Erntefest ist das Laubhüttenfest. Das hat sich bei uns noch nicht erfüllt. Aber da wollen sie es eben auch bringen. So. Und jetzt kommt Vers 37. Wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Hause unseres Gottes dienen. Das war tatsächlich auch bei anderen Völkern so. Man hat die Erstgeburt geopfert. Allerdings hat es bei Israel noch mal einen ganz anderen Punkt, nämlich der Auszug aus Ägypten. Beim Auszug aus Ägypten hat Gott die Erstgeburt im ganzen Land nicht verschont, außer dort, wo das Blut des Lammes an der Tür war. Und zwar an der Tür obendran, an den Rändern und wenn es von oben runter getropft ist, war es auch unten so, dass es ein Kreuz im Türrahmen gebildet hat, an den Randpunkten. Und da ist tatsächlich dann auch das Vieh verschont geblieben. Und dann sagt Gott zu Mose in 2. Mose 13, dass von dem Tag an die Erstgeburt geheiligt ist. Allerdings wird die Erstgeburt beim Vieh, bei den reinen Tieren, geopfert. Ein Esel wird ausgelöst oder ihm wird das Genick gebrochen, um uns auch nochmal zu zeigen, ihr seid solche sturen Esel. Und entweder werdet ihr durch Slam erlöst oder ihr müsst euch den, oder ihr euch wird der Nacken gebrochen. Und die Erstgeburt bei den Menschen wurde natürlich auch nicht geopfert. Das war bei den Kananitern so, das sage ich gleich auch noch ein bisschen dazu, sondern die wurden in den Tempel gebracht und Gott besonders geweiht. Alles, was als erstes den Mutterschoß durchbricht, und das ist bei Jesus passiert, das ist das, was 40 Tage nach Weihnachten passiert. Und vom traditionellen Weihnachtstermin, 25. Dezember, ist 40 Tage nach Weihnachten der 2. Februar. Wo die ganze Geschichte dann ist mit dem alten Simeon und der alten Hanna und so weiter. Die Völker drumherum haben tatsächlich auch ihre Erstgeburt geopfert. Das haben sie aber gemacht, indem sie zum Beispiel dem, jetzt habe ich den Namen gerade wieder, Chemosh heißt er bei den Moabitern, Moloch, genau. Sie haben dem Moloch die Kinder geopfert. Dieser Gott, Stierkopf, hat die Arme ausgestreckt und darunter war der Bauch hohl. Und da war ein Feuer drin. Man hat die Kinder, gerade die Erstgeburt, auf diese Arme gelegt und das Kind verbrannte bei lebendigem Leib. Man hat sich gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann gibt uns Moloch und die anderen Götter eine bessere Ernte, gibt uns bessere Ehen, bessere Kinder und alles Mögliche. Mehr Reichtum. Was der Teufel den Leuten immer noch einredet, wenn du auf dein Kind verzichtest, dann geht's dir besser. Aber Gott sagt, nee, ich liebe Kinder. Setzt so viele in die Welt und vertraut mir mit eurem Geld, ich helfe euch dabei. Es ist nicht so, dass sich der Mensch dann aus der Verantwortung ziehen könnte und nicht arbeiten soll, aber Gott versorgt trotzdem. So. Das war dabei. Genau, und nämlich dann im Kontrast zu den anderen, die Erstgeburt, die gehört jetzt Gott. War ursprünglich dann gedacht, dass Gott also dass dass die Erstgeburt im Tempel nochmal besonders dient, ist dann bei Samuel zum Beispiel noch in Erfüllung gegangen. Aber ansonsten war es tatsächlich eher, okay, die sind noch geheiligt, aber anders. Aber sie haben trotzdem Gott gehört. Und das Praktische dabei ist dann auch nochmal übrigens, wenn etwas Gott gehört, dann kann man damit nicht einfach machen, was man will. Also allein schon dadurch hat Gott die Erstgeburt geschützt, dass er gesagt hat, nee, ihr dürft die nicht opfern, die gehören mir. So. Jetzt kommt Vers 38. Wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von allen Bäumen von Wein, Öl für die Priester in die Kammern am Hause unseres Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die Leviten. Die sollen den Zehnten einnehmen aus allen Orten und aus allen unseren Orten im Ackerland, mit Ackerland. Also Priester haben das eine bekommen, Leviten das andere. Priester, den ersten Teil vom Brotteig. Wie man das genau gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen. Es gab aber die Möglichkeit, dass man, wenn es einem zu weit war, dass man das zu Geld gemacht hat. Das heißt, den ersten Teil des Brotteiges, ich habe daraus was gebacken und es verkauft und das Geld dann mit zum Tempel gebracht. Und das Geld hat dann den Priestern gehört. Das gleiche bei den Früchten von den Bäumen, vom Wein und Öl. Also wenn ich es nicht geschafft habe, das zu transportieren, dann habe ich es zu Geld gemacht und das Geld zum Tempel gebracht. Und ansonsten tatsächlich, wenn ich nah genug dran war, dann hat der Priester direkt das Brot bekommen. Wenn ich nah genug dran war, hat eben der Priester auch direkt Öl und Wein und so weiter bekommen. Und die Leviten haben den Zehnten bekommen, und zwar vom Ackerland. Also von aller Frucht, die irgendwo war. Weizen, Gerste und was sonst noch. Dass auch die versorgt waren. Gerade für die Zeit, die sie nicht bei sich zu Hause die Felder bestellen konnten, sondern wo sie am Tempel gedient haben. Denn Gott möchte natürlich, dass die Leute, die ihm am Altar dienen, auch vom Altar leben. Das sagt Paulus auch in 1. Korinther, ich glaube Kapitel 10. Müsste ich nochmal nachgucken. So, wir sind fast soweit mit dem Kapitel und ich bin froh, dass wir tatsächlich mit dem heute zu Ende kommen und dass ich jetzt nicht zu viel geredet habe. Vers 39. Und ein Priester, ein Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten einnehmen. Und die Leviten sollen den Zehnten ihrer Zehnten heraufbringen zum Hause unseres Gottes in die Kammern im Vorratshaus. Also, Kontrolle. Die Leviten sollten nämlich auch weiter abgeben. Die haben zwar den Zehnten bekommen, sollen davon aber nochmal abgeben. Dass nämlich die Priester dann auch nicht nur das bisschen Brot kriegen und und Wein und Öl, sondern dass auch die noch versorgt werden mit Getreide. Gott auch von den Leviten und ich glaube auch von den Priestern, das müsste ich nochmal nachgucken, in 4. Mose, dass auch Gott von den Leviten verlangt, vertraut mir, dass ihr den Zehnten gebt. Sogar die Geistlichen sollen es machen. Der Einzige, der es am Ende nicht machen musste, war der Hohe Priester. Und der Hohe Priester ist bei uns Jesus. Der braucht nichts mehr abgeben, der hat sich nämlich schon komplett selber dahin gegeben. Das ist übrigens auch der Zehnt, ist damals festgesetzt worden. Aber der Zehnt war jetzt nicht so, dass Gott gesagt hat, du darfst mir nicht auch den Neunten geben oder den Vierten. Oder die Hälfte deines Besitzes. Aber den Zehnten auf alle Fälle. Und der Zehnt gehört auch Gott. Das ist ganz interessant, gerade im Buch Maleachi. Und eben ein Priester soll nochmal bei den Leviten kontrollieren, dass die tatsächlich dann nochmal den Zehnten davon abgeben. Wie auch Jesus bei uns nochmal kontrolliert. Auch wenn er kein Sohn Aarons ist. Aber er gehört zu einem höheren Priestertum. Und Vers 40. Moment, ganz kurz noch. Kann man im Vorratshaus beim Haus Gottes, das gehört auch zum Tempelschatz und jeder, der zum Tempel dazugehört, der darf sich daraus bedienen. Und da auch nochmal, unser Tempelschatz ist eben der Tempelschatz im Himmel, den Jesus uns erworben hat. Und von dem dürfen wir uns auch bedienen, weil wir zum Tempel Gottes dazugehören. Nicht, weil wir als nur Priester wären, sind wir. Auch nicht, weil wir einfach Könige werden, sind wir auch, sondern weil wir Königskinder sind. Und weil wir Braut Jesu sind. Bei beidem gehört es dazu. Wir wohnen im Hause unseres Vaters. Und als Kinder, als erbberechtigte Kinder, haben wir ein Anrecht, uns daraus zu nehmen, was im Hause unseres Vaters ist. Und das Schöne ist, an dem Punkt gilt tatsächlich eher, der Vater sagt dann, wenn wir nicht dürfen. Ansonsten dürfen wir davon ausgehen, ich darf. Und er möchte mir das auch geben. So, jetzt Vers 40. Denn die Israeliten und die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger, so wollen wir es im Hause unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Dass tatsächlich dann eben die Priester und Leviten wissen können, ich kann mich unbesorgt um den ganzen Gruscht hier im Hause Gottes kümmern und ich muss mich nicht darum sorgen, wird das jetzt was oder wie auch immer, komme ich denn zu Rande oder muss ich doch lieber auf dem Feld arbeiten, damit ich lebe über diese Woche hindurch? Denn wenn ich das nicht tue, dann gehe ich ein. Aber dass die Priester tatsächlich sagen können, ich darf Gott dienen und dafür werde ich versorgt. Vertrauensvorschuss aus dem Volk, Vertrauensvorschuss von den Priestern und den Leviten. Gott fordert dieses Vertrauen ein, weil er dann sagt, ich versorge euch dann. Und wenn das Volk sich nun hier zu all diesen Dingen verpflichtet, die sie machen, und es kommen, glaube ich, noch ein paar Sachen, nee, das ist noch andere, sind noch andere Sachen, aber das sind jetzt erstmal die Dinge, zu denen sie sich verpflichten, ganz viel, wo sie in die eigene Tasche langen müssen. Weil sie sagen, das ist uns wichtig, dass im Hause des Herrn alles gut läuft. Warum? Weil dort Gott seinen Namen wohnen lässt, weil dort die Vergebung geschieht, weil dort unsere Hilfe zu Hause ist. Und das dürfen auch wir. Wir dürfen dort geben, wo wir geistlich versorgt werden. Und dürfen darauf vertrauen, wenn ich das mache, dann werde ich auch weiter versorgt. Dann kann Gott mit den 90% bei mir mehr anfangen als mit den 100%. Dann kann er mir den Rest der Ernte wunderbar machen, bevor ich selber ernte. Also, ich ernte erstmal, gebe Gott, und Gott segnet den Rest der Ernte, weil ich ihm zuerst das gebe. Nicht das Erstbeste, sondern das Erste und Beste. Das dürfen wir daraus lernen, und das dürfen wir auch gerne in unserem eigenen Alltag anwenden. Mit allem. Mit Zeit, mit Geld, mit was auch immer. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass auch wir uns darauf verpflichten dürfen. Nicht müssen, sondern dürfen. Dass wir wissen, in dir haben wir alles und darum dürfen wir geben. Darum dürfen wir ruhen, darum dürfen wir auch andere versorgen und dürfen darauf vertrauen, dass du uns alles gibst, wie wir es brauchen. Nicht die anderen Götter, sondern du allein. Und wo wir uns verlassen haben darauf, dass unsere eigene Kraft oder andere Sachen uns eher dienen. Da wollen wir Buße tun und wollen sagen, nein, wir verpflichten uns wieder ganz deinem Wort. Amen.